Hier ist der Antritt, der Fahrradpodcast auf Detektor FM mit der ersten Juni-Ausgabe 2023. Mein Name ist Gerolf Meyer.
Und ich bin Christian Bollert und schuld, dass vielleicht im Hintergrund ein paar Vögel zu hören sind, weil ich habe das Fenster aufgemacht, einfach weil es so schön ist die letzten Tage. Also
ja,
sonnig.
Natürlich, das ist die Vogel-Edition dieses Podcasts.
Die Juni-Vogel-Edition. Wir haben es, glaube ich, schon mal gemacht, aber diesmal ist es wieder soweit. Wie geht's dir denn? Du warst am Wochenende Fahrradfahren.
Ja, ich bin Fahrradfahren gewesen, das stimmt. Ja, das war schön. Bisschen kränklich fühle ich mich, aber um ehrlich zu sein, habe ich das Gefühl, alles was, also ich habe mein Soll für dieses Jahr, habe ich erfüllt.
An Kilometern?
Nee, man rechnet nicht in Kilometern.
Nee, ich weiß, an Erlebnissen.
Ja, ich habe die wichtigste Ausfahrt habe ich dieses Jahr gemacht.
Warum?
Weil es an der Zeit war. Nee, du möchtest gern, dass ich sie erkläre, oder?
Ja, ich würde es gerne verstehen. Ich denke, viele Hörerinnen und Hörer vielleicht auch.
Ich habe die, in meinen Augen, beste Art des Radfahrens oder eine der besten Arten des Radfahrens habe ich zur Blüte gebracht, indem ich ihr Potenzial genutzt habe mit einem anderen Menschen. Kurz gesagt,
Tandem.
Ja, ich bin mit meinem 72-jährigen Vater, der seit fast 5 Jahren ein neues Knie hat, der vorher noch nie mit Klickpedalen gefahren ist. Wir haben einen kurzen Wochenendurlaub gemacht zusammen. Und wir sind zusammen gefahren, waren da in unserer Herzkammer sozusagen in Nordböhmen unterwegs und es war großartig.
Das klingt ja wirklich emotional auch fast schon.
Absolut.
Ja.
War richtig gut. Also, und
wie heißt dein Papa, wenn ich fragen darf?
Wie bitte?
Wie heißt dein Papa?
So viele Details möchtest du hier wissen.
Ja.
Dietmar.
Dietmar, ja, ist
Dietmar.
Cool. Dietmar,
ja.
Und Gerolf waren in Nordböhmen unterwegs.
Genau.
Ja.
Und ne, mit 72 und wenn man so ein neues Knie hat, also sowieso erstmal wirklich fetten Respekt an Medizintechnik und so, das ist wirklich krass.
Mhm.
Da ist so ein neues Gelenk drin und trotzdem würde da jetzt nicht mehr so viel gehen bei ihm. Ne? Also wir könnten jetzt mit einzelnen Fahrrädern fahren, aber wir fahren auch gerne dort, wo es hügelig ist und treiben uns da gerne rum.
Das heißt, dein Papa ist auch schon immer gerne Fahrrad gefahren?
Ja, ja.
Ja.
Ja, ja.
Also er hat dir vielleicht auch so ein bisschen diese Leidenschaft übergeholfen?
Ja, schon.
Ja.
Das schon, aber ne, da ist er ist einfach nicht mehr so leistungsfähig.
Aber umso schöner,
das
dass ihr jetzt mit dem Tandem da...
Ja, und das ist halt die Stärke dieses Geräts. Ich sag's ja, das ist soziales Radfahren in Reinkultur. So, ne? Also jeder wirft das rein, was er hat an Kraft. Ganz egal, wie viel das ist, bei jeder Person, man ist zusammen unterwegs. Wir sind wirklich Dinge gefahren, da habe ich nicht gedacht, dass wir das fahren könnten. Also sowohl was Steilheit nach oben angeht, als auch so, was so Dreck und steil nach unten angeht. Also fetten Respekt. Und dann kam einfach das zum Tragen, was ja sowieso das Gute ist, dass du einfach, du vergisst, dass du da zusammen drauf sitzt, sondern du erlebst es zusammen, du quatschst, du guckst in der Landschaft rum, und teilst das alles irgendwie und das war richtig, richtig gut. Ich habe es ihm vor über einem Jahr, habe ich es ihm zum Geburtstag geschenkt, aber du weißt ja, wie das ist, Rentner haben wenig Zeit.
Ja, niemals.
Und,
das kenne ich auch von meinem Vater.
Genau, wir haben dann irgendwann vor einem halben Jahr oder so, glaube ich, haben wir angefangen, diesen Termin dann wirklich festzuzunden, zu sagen, wir machen das jetzt. Ja, das war richtig toll.
Und das klingt wirklich im wahrsten Sinne des Wortes wertvoll.
Absolut.
Ja.
Also richtig wertvoll. Also ich bin, das ist, fühlt sich wirklich so an. So. Das Wichtigste habe ich getan für dieses Jahr. Alles, was jetzt kommt, ist noch Bonus.
Ja. Ja, du klingst auch richtig beseelt.
Ja, war super. Und ich habe festgestellt, wenn ich das noch sagen kann.
Jetzt fährt das Boot vorbei.
Ja, jetzt kommt der Ausflug davon, genau. Ja, ich habe festgestellt, ich habe das so ein bisschen geschildert anderen Menschen. Ich habe es auch in so ein Fahrradforum reingeschrieben. Und es hat wirklich Leute bewegt.
Ja, es klingt ja auch bewegend, also kann ich total nachvollziehen.
Ja, und ich habe festgestellt, also ich war dann selber, ich war halbwegs perplex von dem Konkreten. Ja, aber ich habe dann auch festgestellt, hey, ich habe ein relativ gutes Verhältnis zu meinem Vater und das gilt nicht für so viele Menschen. Oder, also für manche jedenfalls nicht. So, ne?
Das Verhältnis zum Vater. Jetzt.
Ja, ja, und wie so die Generationen miteinander kommunizieren und wahrscheinlich auch gerade unter den männlichen Mitgliedern der Familie, so, das war krass. Ich wusste gar nicht, was ich sagen soll.
Ja. Nee, es ist wirklich beeindruckend. Also,
ja.
Ja, also nee, im positiven Sinne, ja, schön, ja. Ein schöner Moment.
Ja, es ist toll und ich sag's ja, dieses Fahrrad kann, so diese Gattung Fahrrad, die kann viel, weil die genau solche Unterschiede irgendwie überbrücken kann und das gemeinsame Erleben, das ist einfach total viel
und
wert.
Er ist sogar Klickpedalen gefahren.
Absolut. Das 72, er hat es gelernt.
Also so. Mein Papa ist auch 72, ich glaube, ohne ihm zu nahe treten zu wollen, würde er wahrscheinlich nicht schaffen. Oder er müsste sich auch überwinden, sagen wir es so. Man müsste ihn da langsam ranführen.
Ich habe es ihm freigestellt, aber ich habe ihm dann erklärt, dass es eigentlich besser ist, weil du, wenn du Klickpedale hast, ne, also du bist ja pedalmäßig verbunden, wenn ich das mal so pseudo-wissenschaftlich sagen darf.
Darfst du.
Und wenn du kein Klickpedal hast am Tandem und vorne ist aber jemand mit Klickpedal und der macht irgendeine Bewegung und du vollziehst sie hinten nicht nach, dann kann es halt auch sein, der haut die Pedale ins Schienbein. So, also es ist einfach besser. Und hat dann auch funktioniert. Aber ich will jetzt nicht zu viel über diese Tour berichten, weil die ist bei mir sowieso abgespeichert. Aber du, dein Papa 72, so, dein Papa ist Jäger. Wie ist das bei euch? Geht ihr zusammen auf den Hochstand? Oder heißt es Hochstand?
Hochsitz,
ja. Entschuldigung.
Oder, ja. Ich glaube, man kann auch Hochstand sagen wahrscheinlich. Haben wir früher mal gemacht, machen wir jetzt nicht mehr, weil es mich nicht so sehr interessiert und so. Aber also so bis ich so, weiß ich nicht, 17, 18 war oder so, war ich schon häufiger mal mit.
Nee. Hast du auch was geschossen?
Nee, ich habe ja gar keinen.
Du darfst gar nicht.
Ich darf gar nicht, ja. Nee.
Ja.
Nicht mal die Waffe in der Hand. Also in der Hand schon, aber nicht geschossen.
Ja.
Nee. Mittlerweile ist mein Papa ja auch Imker. Und ich hatte tatsächlich neulich ein Erlebnis, es war nicht zusammen, aber wir konnten darüber reden, dann in seinem Kleingarten später. Ich bin neulich zum allerersten Mal durch einen Bienenschwarm durchgefahren mit dem Fahrrad. Also die flogen da so und es waren wirklich...
War das hier in der Umgebung?
Tausende, ja. Es war hier in der Umgebung. Und das war zum allerersten Mal. Und das Krasse war, auf der Tour, einen Kilometer später, nochmal, anderer Bienenschwarm, wieder... Und ich wusste, da muss ich mit meinem Papa drüber reden, weil der weiß, warum das passiert. Hat er mir dann auch erklärt, weil jetzt Rapsblüte ist gerade zu Ende. Das heißt, die Bienenwaben sind alle sehr, sehr voll und dann schwärmen die aus. Die bilden neue Völker. Das heißt, wenn alles voll ist bei denen, dann bilden die eine neue Königin und die alte Königin haut dann ab und dann fliegen halt tausende Bienen. Und wir sind da wirklich zu viert durch diesen Schwarm und waren so völlig, also erstens fasziniert, aber natürlich auch so ein bisschen angespannt. Die tun ja in dem Moment auch nichts, weil die... haben gerade ein ganz anderes Ziel, nämlich ein neues Volk zu gründen. Total faszinierend. Und mein Papa, der alte Hobbyimker, konnte mir da weiterhelfen. Das war mein Papa-Erlebnis. Karl-Heinz heißt er übrigens an der Stelle.
Karl-Heinz,
genau.
Aber so Christian Karl-Heinz, ihr habt auch einen guten Draht, ne?
Ja, glücklicherweise. Ich bin da aber auch tatsächlich sehr, sehr dankbar und finde das sehr wertvoll. Aber Fahrradfahren auf dem Tandem, das haben wir noch nicht gemacht. Vielleicht sollten wir uns das auch mal überlegen. Aber
ich leihe es euch sofort aus, wenn ihr das braucht.
Das ist gut zu wissen.
Das ist mein Mai gewesen. Und bei dir, neben den zwei Bienenschwärmen,
am Ende des Monats, und es hat mit den Bienenschwärmen, glaube ich, auch zu tun, bin ich wieder viel häufiger zum Fahrradfahren gekommen, auch unter der Woche, morgens und abends. Das macht mich sehr froh. Also gar nicht so sehr kilometermäßig, sondern tatsächlich einfach häufiger. Und das ist schon ein großer Gewinn, weil wir hatten es schon mal kurz thematisiert. Anfang des Mai war es bei mir ein bisschen beruflich angespannter, aber jetzt Ende des Mai sortiert sich alles wieder ein bisschen besser und ich habe deutlich mehr Zeit zum Fahrradfahren und freue mich darauf auch sehr.
Das freut mich für dich, dass es geht. Und ja, wofür wir auch Zeit haben, wofür wir immer Zeit finden, ist eine Ausgabe dieses Podcasts zu produzieren. Auswirkungen dieser Hochstressphase wird man auch noch in dieser Ausgabe spüren. Wir legen los.
Antritt. Der Fahrradpodcast von Detektor FM. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot.
Bald starten ja wieder die Grand Tours mit viel sportlichem Ehrgeiz, medialer Berichterstattung und leider auch mit schlimmen Stürzen. Die Teilnehmenden sind hoffentlich gut abgesichert, denn im schlimmsten Fall müssen sie ihre Karrieren beenden, weil der Sturz es unmöglich macht, weiterhin zu fahren. Aber nicht nur im Sport, auch in jedem anderen Beruf kann eine Berufsunfähigkeitsversicherung sinnvoll sein. Der digitale Versicherungsmanager Clark kann euch helfen, die richtige Versicherung zu finden und schlägt euch passende Versicherungen vor. Und wenn ihr euch die Clark-App holt und zwei eurer bestehenden Versicherungen hochladet, dann schenkt euch Clark mit dem Code ANTRITT34 einen 30€ Shopping-Gutschein. Den Link findet ihr in den Shownotes.
Gerolf hat es schon angesprochen, Anfang Mai war es relativ angespannt, wir hatten viel zu tun. Wir waren zum Beispiel auf der Fahrradkonferenz VeloCity hier in Leipzig und haben dort einige Gespräche geführt. Das haben wir in der vergangenen Ausgabe ja auch schon so ein bisschen angedeutet. Das Gespräch mit Jill Verwin von der European Cyclists Federation könnt ihr schon nachhören in der letzten Ausgabe. Und jetzt in dieser Ausgabe hört ihr ein Gespräch mit Lars Strömgren aus Stockholm. Er ist dort Bürgermeister für Verkehr und Stadtbild und außerdem ziemlich großer Anhänger von Drama und Dramen.
Außerdem haben wir im Rahmen der Velocity Viktoria Prokopenko aus Kiew getroffen. Sie ist Stadtplanerin und bei der Initiative U-Cycle aktiv. Das ist ganz grob gesagt so etwas wie der ADFC in der Ukraine. Mit Viktoria sprechen wir darüber, welche Rolle das Fahrrad in Zeiten des russischen Überfalls in der Ukraine hat und wie ein Wiederaufbau aussehen könnte.
Und wir klingeln wie gewohnt bei Klötzer und besprechen mit unserem Technikberater Jens Klötzer vom Tourmagazin eine wichtige neue Produktfamilie vom Komponentenriesen Shimano, das darf man glaube ich so sagen, die man vielleicht übersehen könnte, aber aus unserer Sicht nicht übersehen sollte. Warum das so ist, das erfahrt ihr hier in diesem Podcast im Gespräch.
Jetzt aber erstmal Lars Strömgren aus Stockholm.
Treue Hörerinnen und Hörer des Antritts dieses kleinen, aber feinen Fahrrad-Podcasts wissen, dass wir gerne unterwegs sind, dass wir nicht nur gerne Fahrrad fahren, sondern auch gerne Menschen treffen. Wir haben die Chance genutzt, im Mai noch bei der Velocity viele interessante Leute zu treffen. In der letzten Ausgabe habt ihr Jill Warren gehört, die Geschäftsführerin des ECF aus Brüssel. Und in dieser Ausgabe haben wir die Chance genutzt, jemanden zu treffen, der aus einem Land kommt, das generell, ich sag mal, progressiv für eine sehr, sehr gute Fahrradinfrastruktur steht. Und Gerolf kann das noch ein bisschen konkretisieren.
Genau, es ist jemand, der eine sehr interessante Berufsbezeichnung hat. Und zwar handelt es sich um Lars Strömgren, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Und er ist Bürgermeister für Transport und Stadtbild in Stockholm seit Oktober 2022. Und wir sagen erstmal Hallo Lars, schön, dass du hier bist.
Hallo, schön hier zu sein.
Wie war Gerolfs Schwedisch?
Sehr gut, finde ich, ja. Ich habe es verstanden, wenn ich es.
Vielen Dank, ja, vielen Dank. Wenn wir hier aus Deutschland oder aus Leipzig auf Dänemark und Schweden so schauen, das gilt in unserer Wahrnehmung immer so als ziemlich fahrradfreundlich. Malmö und Kopenhagen werden oft als Vorbilder in Sachen Radverkehr genannt. Bei Kopenhagen ist das sicher so ein weltweiter Ruf sogar. Du bist Bürgermeister für Transport und Stadtbild in Stockholm. Wie sieht's dort aus im Jahr 2023?
Ich sehe die Entwicklung einer Stadt in Richtung Fahrradstadt sehr viel als ein Drama. Also so eine klassische Hollywood-Film, Arc-Plot oder so. Da fängt's an, ein Protagonist fängt eine Reise an und es ist ein bisschen schwer, man klettert hoch auf den Berg und dann gewinnt man zum Schluss gegen irgendein Monster oder so. Und ich sehe die Entwicklung einer Stadt sehr viel wie eine Prozesse. Ich denke, Stockholm hat etwa, also Schweden war sehr reich während des Zweiten Weltkrieges, weil wir nicht aktiv teilgenommen haben. Und wir wollten dann laut den amerikanischen Vorbilden eine autogerechte Stadt bauen. Ungefähr so Ende 80er, Anfang 90er haben Politiker angefangen, die Interesse zu zeigen, das Fahrrad mehr Platz zu geben. Und ich sehe mich als vielleicht der dritte oder vierte Bürgermeister, die diesen Ambition hat. Und wir sind nicht Kopenhagen, aber wir haben einiges gemacht und wir haben sehr viel am Start.
Das heißt, um hier mal kurz im Bild zu bleiben, das Drama läuft also spätestens seit den 80er Jahren und das Monster ist die autogerechte Stadt.
Nein, ich denke, das Monster ist eine Stadt, wo man nicht auf Menschen denkt. Eine Stadt, was einfach ein bisschen im Namen des Nachkriegszeit der Automobil. Man hat vergessen, die menschliche Skala zu haben, wenn man eine Stadtplanung macht. Und man macht Plätze, wo man sich nicht wohlfühlt, wo Kinder nicht sein wollen, wo die leer sind, weil man einfach nicht der Mensch im Zentrum gehabt hat. Und das kann man dann nicht über eine Nacht oder über einen Tag ändern. Das ist ein Prozess. Aber jedes Jahr wird es besser und besser. Und das führt auch dazu, dass mehr und mehr Leute das Fahrrad entdecken.
Das finde ich ganz spannend, auch wie du das so, ich sag mal, historisch einordnest, weil ich gerade auch in Vorbereitung des Kongresses mich nochmal so ein bisschen mit der niederländischen Geschichte befasst habe. Und dort ist es ja so, übrigens hier nochmal Podcast-Episoden-Tipp, 99% Invisible, Anfang April gab es eine Folge, The Feats is Needs, wo man das alles nochmal nachhören kann. Die haben Anfang der 70er angefangen, eher so eher 80er, 90er. Steht ihr so irgendwo, ich sag's jetzt mal so, zwischen Deutschland und Niederlande? Also seid ihr ein paar Schritte weiter im Drama oder kann man das so dann auch nicht vergleichen?
Also Deutschland ist ja ein großes Land und es gibt viele Städte. Manche sind fast Niederlande und manche sind ganz am Anfang. So, das ist gar nicht so schwer sagen, aber ich denke, vieles, was gemacht wurde im Bereich Urbanistik oder Stadtplanung, folgte diese Idee ein bisschen wie auch nach dem Krieg in den USA und auch in BRD und DDR. Also die Zukunft heißt Auto. Und die Maschine ist auch ein Werkzeug für Demokratie und für so weiter. Und da hat man, das hat auch sehr große Effekte gehabt in der Stadt. So, ich denke, ja. Das Drama soll ja nie aufhören. So ist es ja. So, dass,
aber es soll ja auch keine Tragödie sein.
Nein. Wie bitte?
Es soll ja auch keine Tragödie sein.
Es soll keine Tragödie sein. Nein, stimmt.
Vielleicht ist es auch schwer, das jetzt in so ein Drama oder auf so einen Zeitstrahl einzuordnen, ne, und von Land zu vergleichen. Aber es gibt ja so Marker, ja, also so Bilder, auf die man angesprochen wird, zum Beispiel von Leuten, die gar nicht viel mit dem Fahrrad zu tun haben, sondern die sagen dann zum Beispiel, ey, hast du es schon gehört? In Kopenhagen, da gibt's Staus auf dem Fahrradweg.
An der Ampel.
Oder an der Ampel. Ja, also Fahrradstau. Ist in Stockholm auch schon soweit?
Ja, inzwischen, ja. Wir haben in den zentralen Bereichen sehr viele Leute, die zur Arbeit fahren. Und seit Covid hat auch das Fahrradfahren sich vermehrt, so 11% seit vor Covid. Wir haben zwei Probleme in Stockholm oder zwei Herausforderungen. In dem zentralen Teil ist es Stau. Und das ist so viele Fahrradfahren, so dass man fühlt sich vielleicht nicht wohl wegen den anderen Fahrradfahren. Da müssen wir eine Typus von Lösung machen. Wir müssen breitere Sektionen machen. Wir müssen die Signale so programmieren, so dass man schneller grün bekommt und so weiter. In den Vororten außerhalb ist es ein bisschen eine andere Herausforderung. Da die Abstände sind ein bisschen größer, so das Auto ist relativ mehr attraktiv, würde ich sagen. Und dann hat man in diesem Wohnbereich nicht immer die Spuren so gebaut von A zu B, sondern eher für Kinder oder in den Wohnbereich und so. Ja, das sind verschiedene Perspektiven, die man benutzen muss in verschiedene Teile der Stadt.
Ja, und die sind ja in Deutschland durchaus auch so, ne? Also, ja.
Ja, die 11%, die du genannt hast, das ist die Steigerung während Covid?
Also man kann sagen, als ich geboren bin, da hat weniger als 1% von den Trips war auf Fahrrad. Jetzt könnte man sagen, dass der Commute-Trips in der ganzen Stadt 16%, aber in der inneren Stadt sogar 32% und so weiter. Das steigt jedes Jahr und von vor Covid zu 2022 hat es noch 11% sich ist es gestiegen. So, das ist eine deutliche Trend.
Und das ist ja auch, das muss man schon sagen, deutlich mehr als in vielen, 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 vielen deutschen Städten.
Ja, so ist es. Aber es gibt auch Beispiele, wo es hier auch so viel ist.
Was würdest du sagen, habt ihr seit Ende der 80er oder in den 90ern vielleicht schneller oder schon damals richtig gemacht, wovon ihr heute profitiert, dass es eben so ist, dass so ein hoher Anteil mittlerweile auf dem Rad unterwegs ist?
Das erste Fokus, was wir hatten, war Infrastruktur für Reisen zu und von der Arbeit. Das war, ich würde sagen, auch ein bisschen…
Mit dem Rad zur Arbeit ist da immer so das Stichwort. Ja.
Es gab so ein Bild, dass Fahrradfahren macht man nicht, wenn man Geld hat, ein Auto zu haben und so weiter. Und ich denke, man hat dann gedacht, wenn wir diese Interesse von Männern, die zur Arbeit müssen, fangen können… Dann können wir auch in der Diskurs über Transport, da können wir ein bisschen mehr Platz nehmen und so weiter. Und ich denke, das war richtig damals. Das war, was man hatte. Also das gab's gar nicht und man wollte nichts für Fahrrad machen. Und das war ein Weg mit dem Fuß rein, durch den Tür und so weiter. Und dann ist es so eine Art Reifprozess. Danach hat man verstanden, aber wir müssen für... Wenn Kinder nicht fahren, dann haben wir ein Problem. Und wenn die kurzen Strecken nicht funktionieren und so weiter. Die Perspektive hat sich auch verändert während dieser Zeit. Aber ich denke, hat man die Infrastruktur nicht da, dann kann man gar nicht anfangen. Das ist das Erste, würde ich sagen. Und dann kann man mit Attitüden arbeiten oder die Einstellung und so weiter. Aber Infrastruktur ist immer der erste Schritt, würde ich sagen.
Stichwort Infrastruktur, da diskutieren wir in Deutschland ja sehr, sehr viel immer über die Frage, sind wir nicht ein Autoland und kriegen das deswegen nicht hin? Jetzt gibt es ja auch Volvo, aber Schweden hat es trotzdem vielleicht besser hinbekommen, zumindest im Gesamten, wenn man es mal, ich meine, ne, es gibt auch ganz viel Land in Schweden, das müssen wir auch ganz klar irgendwie feststellen, aber in den Städten hat Schweden da offenbar einen besseren Weg gefunden. Wie habt ihr denn hinbekommen, den Autofahrern Spuren wegzunehmen?
Also erstens ist es ja so, dass Schweden ist ein ziemlich großes Land und viele kommen aus Deutschland nach Schweden, um Fahrradtourismus auszuüben und sind nicht besonders begeistert, weil es gibt Strecken, wo es ziemlich schwer ist und man kann das Fahrrad nicht auf dem Zug nehmen, so da kann man einiges machen. Aber in den Städten, ich denke, wie überall, man fängt an mit Piloten. Man testet Sachen, man versucht den Schleifpunkt zu finden. Okay, wir nehmen diese Spur weg, kommen da die Leute raus, machen die Cafés größere draußen
Bereiche.
Und ich denke, da muss man ein bisschen Musikalität haben. Man muss so ein bisschen damit mitarbeiten. Und man kann nicht zu schnell vielleicht gehen, man muss immer ein bisschen, also man darf ein Schachbrett nicht ganz umdrehen, aber man soll dann schon ein bisschen, das soll schon ein bisschen vibrieren.
Ein bisschen wackeln darfst.
Ja, ja, ja.
Finde ich total spannend, wenn ich das verraten darf, im Vorgespräch, du hast erzählt, dass du an der Staatsoper auch gearbeitet hast, also du hast immer so künstlerische Vergleiche liegen dir schon nahe.
Ich wollte ja eigentlich Opernsänger werden.
Ah.
Und bin nach Berlin gegangen. Ich habe Karten abgerissen an der Staatsoper, aber ich war im Extrachor an der Komischen Oper in einer Vorstellung. Das liegt mir sehr nah, diese Narrativ zu identifizieren und versuchen, ja, zu argumentieren durch eine starke Vision. Wohin wollen wir? Und auch Sachen sollen, manchmal ist es nicht schlecht, wenn Sachen dauern, weil es muss ein bisschen Spannung geben in dem, so. Aber ich denke, das ist wichtig, weil man erzählt ja eine Geschichte über irgendwas, was noch nicht da ist. Und es ist immer leichter, still zu sitzen, und Veränderung kann manchmal schmerzhaft sein. Und da muss man eine Vision übertragen können, wo die Leute sehen, wir haben vielleicht was Besseres hier am Start. Wir wollen das.
Vielleicht könnte man ja auch andersrum fragen, so wie du gesagt hast, ne? Man darf nicht das ganze Schachbrett mit einmal irgendwie umschmeißen, sondern man macht halt diese einzelnen Schritte, man nimmt dem Pkw-Verkehr eine Spur weg, macht sie zur Radverkehrsspur, schaut, wie die Cafés sich entwickeln. Kennst du ein Beispiel, wo das nicht funktioniert hat? Oder ist es so, dass es sich deiner Erfahrung nach immer ausgezahlt hat?
Ich bin ja ziemlich neu als Politiker. Ich habe ja erst im Oktober 2022 angefangen und davor war ich engagiert. Ich war Stadtplaner vorher lange her und dann habe ich auch in den NGO-Bereich und Aktivistenbereich gearbeitet. Ja, jetzt muss ich denken, manche Sachen kann man nicht ein bisschen machen. Man muss es ordentlich machen. Und wir haben zum Beispiel Congestion Charges eingeführt. Das war schon eine Herausforderung.
Also Maut.
Maut, genau. Ja. Und das ist so, aber ich weiß nicht genau, ob ich die Frage so richtig beantworte jetzt.
Okay, weil, also ich kenne es zumindest aus meiner Erfahrung so, dass es oft natürlich Widerstände dagegen gibt. Ja, das gibt es in vielen Städten, aber ich kenne eigentlich kein Beispiel, wo es nicht funktioniert hat. Ja, also wo sich nicht dann rausgestellt hat, okay, auch der Einzelhandel profitiert, auch die Cafés profitieren. Es zahlt sich aus, wenn man also den Mut hat und die politische Durchsetzungskraft, dann beweist es sich oft in der Realität und man überzeugt damit Menschen. Aber ich habe da nur eingeschränkte Erfahrung. Christian Bollert signalisiert mir.
Ja, ich will eigentlich nur den Gedanken weiter vorantreiben, weil wir hatten ja in der vergangenen Ausgabe das Gespräch mit Jill Warren vom ECF und die hat den Bürgermeister aus Gent zitiert, der gesagt hat, wenn ich heute eins anders machen könnte, dann wäre alles sofort auf einmal. Denkst aber, das könnte auch nach hinten losgehen?
Also man
weil er meint, dann ist der Schmerz groß, ja, aber danach ist alles super oder schneller, also
super. Man hört ja nie den Seemännern, die am Meer ertrunken sind. Ich denke, ich habe Gent gefolgt, ich war auch da mehrmals und ich denke, Im Nachhinein kann man denken, ah, hätte man sofort machen können. Aber damals war das richtig, richtig hart. Also das ist, warum ich mich so engagiert, Städten zu verändern, weil das beweist sich selber irgendwie. Und ich kenne auch keine Beispiele, wo man mehr Platz für Menschen gemacht hat und wo es nicht funktioniert hat. Wenn die Ideen zu groß werden, dann kann man auch manchmal, ja, dann wird es nicht. So, ich denke, aber dann denke ich trotzdem, dass man soll denn den Mut, wenn man diese Straßen probiert hat, ausprobiert hat, dann muss man auch den Mut haben, permanente Lösungen zu machen. Ich weiß zum Beispiel in Berlin an der Friedrichstraße, da hat man versucht, Autos wegzunehmen. Und nach einer Weile ist es vielleicht Zeit, irgendwas permanent zu machen. Also ich denke, das Testen ist gut, aber dann muss man auch investieren.
Vielleicht ist das nur so eine Idee von mir, was für die nächste Velocity, so eine Art Fuck-up, wo hat mal was nicht geklappt, das wäre eigentlich mal ganz spannend, Fuck-up-Panel zu machen oder so.
Ja, ich habe noch eine, also die Idee finde ich gut, weil man ja auch davon viel lernen kann. Mir drängt sich ein Zusammenhang auf. Du hast gesagt, ihr habt diese Congestion Charge, also ich vermute, im Innenstadtbereich gibt es eine Maut. Und du hast vorhin gesagt, dass die Nutzungszahlen aktuell in Stockholm, also der Radverkehrsanteil bei 36% liegt.
32%, aber in der zentraleren Bereich. Innerhalb der Ring.
Ja,
der Mautring.
Ja. Okay, ja, dann habe ich die Zahl da im Einzelnen vielleicht nicht ganz klar gehabt, aber klingt für mich nach einem deutlichen Zusammenhang, ne?
Ich denke, das gibt's auf jeden Fall einen Zusammenhang mit den Congestion Charge. Ich denke, was gut war damit, ist, dass man setzt einen Schneeball in Bewegung. Alle hören nicht auf, Auto zu fahren, aber alle fangen an, sich die Frage zu stellen, wäre eine Alternative möglich? Und ich denke, dass das deswegen das so gut ist.
Lässt sich sowas sozial abfedern? Weil das ist ja oft in dieser Diskussion dann das, was berechtigterweise auch kommt. Die Frage so, okay, was ist mit den Leuten, die finanziell einfach weniger zur Verfügung haben?
Wenigstens in Stockholm, also die Leute, die nicht so viel Geld haben, die fahren mit den Öffentlichen oder die laufen oder die fahren Fahrrad. Das gibt natürlich ein paar, wo die keine Wahl haben. Aber das Argument, dass das Congestion Charge schlecht ist für den Leuten mit weniger Ressourcen, das hält nicht richtig. So, wir wollen stattdessen mehr Platz für Fahrradfahren und öffentlicher Verkehr. Und das, damit machen wir auch die Stadt mehr demokratisch und gleich für alle, würde ich sagen.
Ja. Jetzt nutzen wir als Antrittmacher ja diese Konferenz hier, die Velocity, um mit dir auch darüber zu sprechen, was klappt gut, was kann man vielleicht lernen von Stockholm. Aber die Konferenz hat natürlich ja auch den Sinn, dass du vielleicht von anderen Städten auch was lernen kannst. Gibt es denn Städte oder Konzepte, wo du sagst, oh ja, das könnten wir uns in Stockholm aber auch nochmal abgucken?
Ich bin ja auf sehr vielen Velocity-Konferenzen gewesen. Meine erste war in Wien 2013.
Und, also vor 10 Jahren.
Ja, und für mich ist das so, es ist nicht die perfekte Lösung, es ist nicht der Schlussszene des Drama oder der Film, was interessant ist, es ist zu sehen, okay, wie kann Ljubljana Hamlet spielen oder das Stück über, wie kann Kiew, wie kann Stockholm, wie kann Kiruna im Norden. Und da gibt es immer Sachen, die man lernen kann und so. Was mir so viel gibt auf diese Konferenzen, ist auch, das ist so eine Art inkrementelle Prozesse. Es ist eher ein Gefühl, die man mitnimmt, als vielleicht eine neue Lösung. Weil viele Lösungen gibt es schon, die zu implementieren, das ist das Schwere. Und den Mut haben und auch die den Consistency oder so, ja, würde ich sagen.
Was ist das für ein Gefühl?
Für mich ist es ein Gefühl, im Zentrum dieser Geschichte zu sein. Ein bisschen in meine eigene Drama. Meine Erinnerungen sind sehr deutlich, als ich als Kind hinten auf das Fahrrad meiner Großmutter saß und ich habe die Stadt entdeckt. Eigentlich war das so, als ich zurückkam aus Berlin 2006, da hat jemand die Rolle bekommen, den ich jetzt habe, und er wollte Fahrradwegen wegnehmen. Und ich konnte das nicht verstehen. So, ich wollte halt, dieser Fahrrad-NGO in Schweden, die wollten Stockholm ein Diploma machen, aus irgendeinem Grund, weil die haben gesagt, dieses Jahr ist Stockholm der Fahrradstadt Schwedens. Und ich wurde so empört und dachte, soll dieser Bürgermeister da diesen Preis bekommen? Ich muss dorthin gehen, zu dem Platz. Das war Herbst 2007. Und es hat mich so wütend gemacht, dass man halt das, was ich damals fand, diese gute angefangene Arbeit, jemand wollte das rückgängig machen. Und seitdem habe ich mich reingeworfen in dem Drama sozusagen. Und ich kann nicht aufhören, ich möchte sehen, wie der Film aufhört.
Es wird nicht langweilig.
Nie langweilig, nein.
Ein wunderbares Bild und wir haben ja auch du hast am Anfang gesagt, das Drama ist noch nicht zu Ende, der Film ist natürlich nicht zu Ende. Wie heißt der Akt, an dem gerade geschrieben wird oder der gerade aufgeführt wird in Stockholm? Wie ist der überschrieben?
Ich denke, es gibt parallele Dramen. Für mich persönlich als Bürgermeister gibt es eine Drama oder eine Narrative Arc, wie alle solche Hollywood-Filme anfängt. Jemand sagt, jetzt muss ich, da kommen irgendwelche grüne Menschen aus Mars oder irgendwie Feinde aus dem Wald oder so. Und da, in dem Drama bin ich am Anfang. Aber für Stockholm denke ich, dass wir sind, ich denke, wir sind...
Auf jeden Fall schon unterwegs.
Ja, auf jeden Fall unterwegs. Ich denke, normalerweise hat zwischen Akt 1 und 2 gibt es eine externe Konflikte. Und zwischen 2 und 3 gibt es oft eine interne. Man fängt an, sich zu zweifeln. Und dann kommt der Guru aus dem Ferne, so wie Karate Kid oder so weiter. Und vielleicht sind wir da ein bisschen am Zweifeln, weil wir denken, okay, diese Commuter Routes, die sind gut, aber fangen die das ganze Bild? Nein, wir müssen die Kinder bessere Möglichkeiten. Nicht so viele Kinder fahren zur Schule, leider. Und wir müssen auch die alle Altersgruppen und alle verschiedene Sozialgruppen und so weiter. So, ich denke, wir sind in einer Teil des Dramas, wo wir ein bisschen nach innen gucken und denken, okay, was ist eine gute Fahrradstadt für uns? Wie spielen wir Hamlet oder was auch immer? Und dann fängt es ja immer neu an. Jede vierte Jahr, wir haben 4 Jahre und dann fängt es neu an.
Lars Strömgren ist Bürgermeister für Transport und Stadtbild und er kennt sich auch ziemlich gut mit Dramen aus und mit Opern.
Wir haben gelernt, beim Thema Fahrradverkehr sollte man das vielleicht auch.
Ja, da sind einige sehr schöne Bilder drin gewesen. Wir sagen vielen Dank für dieses Gespräch und wünschen natürlich viel Spannung bei den weiteren Akten. Aber so viel Hollywood darf schon sein, also ein Happy End vielleicht auch für euch.
Tack Mille.
Tüsentag.
Tüsentag.
Dankeschön.
Danke.
Siehste, Berlin-Friedrichstraße, habt ihr mich gleich korrigiert für ein Beispiel dessen, dass es dann doch nicht so gut geklappt hat, wie sich das da einige Leute vorgestellt haben. Aber ja, insgesamt finde ich es eine sehr inspirierende Art, über Verkehrsplanung zu sprechen.
Ja, ich fand das ein sehr, sehr spannendes Gespräch, vor allen Dingen, weil es immer diese Drama- und Opernbezüge und so hatte, hat mir nochmal das Thema, über das wir ja sehr, sehr häufig reden, irgendwie aus einer anderen Perspektive nahegebracht. Und deswegen fand ich das so ein sehr, sehr spannendes Gespräch.
Ja, und da wir es ja auch schon ein paar Mal so hatten, ne, dass dieses Thema eigentlich so als so trocken wahrgenommen wird, ne? Und dieses, man muss sich auskennen mit irgendwelchen Regelungen und man muss ganz lange in irgendwelchen Gremien sein und dies und das machen. Nein, es ist nicht so trocken, ne? Und in dieser Art und Weise darüber zu erzählen, kommt es auch rüber und es macht mehr Lust, sich damit zu befassen, überhaupt erstmal das Interesse dafür zu entwickeln und auch sich da irgendwie zu beteiligen.
Ja.
Insofern fand ich das sowohl inhaltlich als auch rhetorisch schon ein ziemlich gutes Gespräch über so ein vermeintlich trockenes Thema wie Stadt- und Verkehrsplanung.
Ja. Und wir haben ja die VeloCity, du hast es am Anfang schon angesprochen, auch genutzt, um über eines der, vielleicht sogar das weltweit größte Thema aktuell zu sprechen, den russischen Überfall auf die Ukraine und dort aber ganz konkret über Fahrräder und was Fahrräder dort ausmachen. Und dieses Gespräch mit Viktoria Prokopenko, das hast du auch schon angekündigt, das hört ihr jetzt gleich. Aber ein Hinweis vielleicht, wir haben es auf Englisch geführt, fast schon logischerweise, weil sie eben kein fließendes Deutsch spricht.
Und wir kein Ukrainisch.
Unser Ukrainisch ist auch relativ schlecht und dementsprechend haben wir gesagt, wir machen es auf Englisch. Das heißt, dieses Gespräch, was jetzt folgt hier im Podcast, ist auf Englisch geführt und hat jetzt auch keine deutsche Übersetzung oder so, weil wir gleichzeitig wiederum gedacht haben, ah, das jetzt irgendwie so zusammenfassend zu übersetzen, ist vielleicht auch nicht so die beste Idee, sondern wir wollen es eigentlich so stehen lassen als Gespräch, wie wir es auch geführt haben. Deswegen quasi im Original ohne Untertitel.
Vor einer Weile haben wir englische Gespräche, haben wir auch schon mal gemacht, dass wir die übersetzt haben. Du hast aber inzwischen den Eindruck, dass man das nicht mehr unbedingt machen muss, ne?
Ja, erstens, glaube ich, ist es so, dass viele unserer Hörerinnen und Hörer ja auch Serien beispielsweise im Original gucken auf irgendwelchen Streamingdiensten. Und andererseits ist es eben doch immer auch so ein bisschen so eine Krücke, wenn man dann da noch die deutsche Übersetzung hinten ran macht und so. Und deshalb haben wir uns jetzt hier an dieser Stelle dafür entschieden, das nicht so zu machen. Schreibt uns aber gern, wenn ihr das total doof findet, an antritt@detektor.fm oder gerne auch, wenn ihr denkt, ja, das ist besser so. Also wir haben jetzt hier ein bisschen intern diskutiert und haben uns dafür entschieden, das jetzt hier an dieser Stelle mal so zu machen. Wenn ihr aber das Gefühl habt, das hilft euch nicht oder ihr versteht es deswegen nicht oder es ist schwerer für euch, das zu verstehen, dann können wir da gerne drüber sprechen.
Jetzt sprechen wir aber erstmal mit Viktoria Prokopenko von U-Cycle aus Kiew darüber, welche Rolle Fahrräder gerade in der Ukraine spielen und wie der Wiederaufbau des Landes aussehen könnte und sollte.
Eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner.
Gute Nachrichten für alle Eurobike-Fans, denn der Ticketshop ist eröffnet. Die Messe in Frankfurt am Main findet in diesem Jahr vom 3. bis zum 7. Juli statt. Auf den Business Days erwartet euch ein hochkarätiges Konferenzprogramm, das in enger Zusammenarbeit mit den deutschen und europäischen Industriedachverbänden entstanden ist. Bestehend aus Vorträgen und Panels, Netzwerkevents und thematisch abgestimmten Führungen, habt ihr die Möglichkeit, euch zu spezifischen Themen zu informieren und auszutauschen. Eine Neuigkeit sind die 6 Thementracks durch die Konferenzen. Darunter zum Beispiel der Digitalization Track mit einer neuen E-Commerce-Konferenz, die vom Verein Bundesverband Digitale Wirtschaft kuratiert wird. 2 Highlights des Rahmenprogramms sind sicherlich die neue Leaders Night am Dienstagabend sowie die bewährte Eurobike Party am Freitagabend. Die Business Days von Mittwoch bis Freitag sind dem Fachpublikum vorbehalten. Am Wochenende öffnet die Eurobike dann mit den Festival Days für alle. Tickets gibt's ab sofort auf eurobike.com und den Link und weitere Infos findet ihr in den Shownotes. Im vergangenen Monat haben wir ja die Velocity-Konferenz in Leipzig genutzt, um für den Antritt, diesen kleinen, aber feinen Fahrrad-Podcast, spannende Leute zum Thema Radfahren zu treffen. Und beim Scannen des Programms ist uns beiden eine Frau ganz besonders aufgefallen. Ihr Name? Viktoria Prokopenko.
Viktoria ist Expertin für nachhaltige Mobilität und sie ist Stadtplanerin aus Kiew bei der NGO U-Cycle aktiv und sie wird im Programm der Velocity damit zitiert, dass das Fahrrad gerade in der aktuellen Kriegssituation ein sehr wichtiges Transportmittel ist. Darüber wollen wir natürlich mehr erfahren und freuen uns, dass sie hier bei uns im Studio ist. Hallo Viktoria.
Hello everyone.
The Velocity Program introduces you as a sustainable mobility expert, urban planner, and bicycle activist for U-Cycle in Kiev and Ukraine. What's your motivation?
My motivation, I started my career as a transportation planner for transport models of cities, and I did these models for some cities and understood in one moment that I don't see the result of these models. Okay, we can do model, but city don't know how to use it correctly and how to work with these models. And I decided that I don't want to continue to be engineer between screen and just doing some links or something that can't happen in real life. And then I decided to change my professional direction and started to work with city, with real infrastructure, with cycling infrastructure as a very important part of transport modes.
So one could say that you changed a little bit the perspective from theoretical work to practical work or seeing results?
Yes, it's more about seeing results because it was practical in result. You have transportation model and you really can do something with this, some calculation or something. But in this, when I started work with Yusaiko, it was in 2020, and my first months of my work was every week with new victories. For example, my colleague started work 3 years ago with one square in Kyiv, Bessarabka Square, to do workshop and to do this square pedestrian. And now, after 3 years, as I remember, I hear that, okay, now we celebration this square is pedestrian and it was part of our work. Or the new rules in, I don't know how it translated in rules of moving cars and pedestrians, and new rules that will be more safe for pedestrians and cyclists. And it was like a 10-year result of work of my colleagues. And it was for me really very impressive to see how our work really can get impact on our city.
As you are from Ukraine, and obviously everybody knows also in Germany about the Russian invasion, and the Velocity program quotes you like this: a bicycle has become the main transportation mode for Ukrainian cities that suffered from Russian military aggression. Can you explain this for our listeners?
Yes, of course. Can I start just for you like a story before? It's like storytelling that maybe 10 days before full-scale invasion, we with team get like strategical session for next 3 years of our work for next 3 years. And it was about we want to develop cycling infrastructure, we want to develop cycling education in schools, we want to develop Vision Zero in Ukraine, and tourist roads and tourist infrastructure for cyclists. And it was very grateful. And then full-scale war started, and some of our colleagues joined army, colleagues and activists joined army, and all our focus was about how to help army and how to help volunteers and to activists. But it was, there are no anything about bicycles before April 22. In April 22, we get many requests from volunteers and activists from different cities that was affected by war. It was requests of bikes. And what happened? Firstly, people used bikes for evacuation to take safe place, and then they can leave this place and go by buses or something like this. Second, many cities was occupied, and it means, for example, Bucha was occupied all March 22, and all bridges was destroyed by Russians, all public transport was stolen, and there are no any way to transportation just by foot or by bike. And it was in many cities when infrastructure destroyed, public transport don't work any. People who lives in villages, they could take food just in humanitarian centers in the cities, and they needed to take maybe more than 10 kilometers distance by foot or by bike, and it was really critical for resilience of Ukrainians. And then we decided to start this company to help volunteers and to help activists to take humanitarian aids more available for all who needs them.
When you describe the situation like this to us, I ask myself if the bicycle has become more important in the situation right now than it has been before.
The bicycle now very important in cities and villages that they're occupied. Because the same situation, the road can be destroyed, the public transport not going, because there are really many public transport was stolen and it's not 1 minute to renovate this. And now, not so critical moment, but in case of fuel crisis, it's so important too, because if people have car, but there are no available fuel, it's impossible to use this. So now, critical needed in these bikes in de-occupied cities and villages.
When you're speaking about the occupied villages and cities, I'm under the impression that maybe it's difficult to compare it, but we always read about the stories of the Second World War in the Netherlands and France, that cycling and cyclists are extremely important for the daily life. So what you're describing is quite the same, or I mean...
Yes, it's quite the same because, for example, for a person who want to deliver humanitarian aid or to person who want to get it for themselves, it depends to go by feet, maybe 10, 20 kilometers, or to do this by bike. And for volunteers, it's really very get this work very quickly. More quickly than without bikes, because now a bicycle in the cities is like a transport resilience instrument.
You mentioned humanitarian help or support.
Yeah.
Could you specify this even a bit more? So what are people delivering from where to where in the situation right now by bike?
Yes, it can be the... Right, wait list of this aid, for example, food for people. If there are no stores, open stores, and as we see in our cities that not in war, and people need to take some bread and the simple food, it's medical stuff, and people need to take this medicine preparates and as well as medical help. Like visit of doctors, and it's one of the cases that medical specialist can give them help for people by bike, and it's easier than by foot, because there are many people in villages that old people in villages, they can't go by themselves to medical center from home. This is food for animals. One woman that take bike from this company, she deliver 1,000 kilograms of animal food for 1 month and something like this. And of course, it's like daily things that all people need but don't have.
So this company is bringing bikes to these areas, or what are you doing?
Yes, our focus is volunteers, social workers, or workers of critical infrastructure. What we do, we collected bikes. So we have a request list, and now we have more than 2,000 requests from these people. And then when we take bikes, we distribute them, depends on priority. And now it's more than 1,000 bikes we distribute.
Yeah, and just to understand you, the company you mentioned right now is not U-Cycle, but it's Bikes for Ukraine?
Bikes for Ukraine is campaign that was started by U-Cycle and other five non-government organizations around from different cities. And we together started this campaign, Bikes for Ukraine.
So you said that Bikes for Ukraine is collecting bicycles and giving it to the people who need them. Where do you collect those bicycles? Is it just in Ukraine? Is it in other countries? How does it work?
Yes, now we have more than 40 ambassadors around all the world. Some people help us by money. Some people or organization collected bikes and organized logistic to collected bikes in their cities or in their region, organized logistic to Ukraine, and then we take and distribute these bikes. And for example, Eurocommission collected around 500 bikes in two cars It's very impressive when people in different country donate their own bikes. And people in Ukraine get these bikes, and it looks like solidarity, and it looks like help from people to people. And it's amazing.
You are dealing for years now with bikes, and as you are describing it right now, what was the most astonishing thing that you personally discovered with this work for Bikes for Ukraine for you, which was surprising, what you before didn't know?
Yes, I have one thing. I have one thing that we get many bikes for kids, and it's now the separate direction, new direction, bikes for kids. And for me, it was really surprise that when we're talking about war and when we're talking about humanitarian aids, volunteers, medical, police workers, and it's sold and bikes for them, it sounds like very important and very huge goal. And then we get many bikes for kids. And what happened? The kids are really very happy. It was, for some of them, it was maybe a dream to have a bike, and to see photos of these happy kids with new bikes, it's like understanding that they have happiness in these hardest times. It can change our future as Ukraine, because when more children use bikes and children, they will be used it in adults.
It's interesting you mention that, because in the program of Velocity, you are also quoted, cycling will be an important component of the after-war sustainable recovery of the infrastructure and economy of Ukraine. How do you expect this to happen?
Yes. The first thing is like official renovation. A principle of Ukraine is build back better. What does it mean? That all infrastructure that was destroyed and now will be renovated need to be better than then. For example, when we have a bridge without cycling infrastructure and without pedestrian infrastructure, now we need to build new bridge, but with this. When we have destroyed school, the new school need to be more effectiveness, more inclusiveness, more available for all people, and it's about all infrastructure and about all services. And we as a civil society really hope, really, really want to build this new Ukraine more friendly for cyclists, more friendly for pedestrians, and more friendly and more comfortable for people. Yes, and the second thing that many people that must leave their homes and now live in different countries, they have this experience, this good cycling experience now. And then when they come back home, they will have more requests on cycling infrastructure and more comfortable spaces and something like this. And I think that it's like double when we have this principle of renovation from country and when we have requests from people to have more comfortable spaces, and it will work really good.
And to understand it even better, I think Build Back Better is a pretty good slogan to understand what's the idea behind it. And is this something which is shared in general society? So most people agree on it, that if you rebuild a bridge, there has to be good pedestrian and bike infrastructure? Or is this something which maybe is kind of minority position in the bike scene kind of? Or is it something that you say the general public is sharing as an idea?
Yes, it's sharing, and it's like official principle that was adopted a conference in Lugano, and it's like official slogan of renovation. But still, of course, when we're talking about bridges and about schools, now not all people and not all municipalities know how to do this Build Back Better in their cases. So, of course, now we are all studying to do it. And it's not something that we know and not something in our mind, but we need to. And so it's our really big role as a civic society, as a non-government organization, to push this friendly bicycle cities in this renovation process.
Yeah, just to understand the whole situation maybe a little bit better, when I'm listening to you and your arguments and what you're saying, then I'm getting the impression that before the invasion, there wasn't so much cycling infrastructure all over the country. Or how would you compare it to other European countries?
Before the war, maybe more than 50 cities in Ukraine had developed cycling concept. And this cycling development was just in responsibility of municipalities. They wanted to do this. Before the war, we worked with national cycling strategy, and this strategy was ready, but not implemented before the war. And this strategy for Ukraine means that all cities, all villages, like in the same situation with impact to improve or to build cycling infrastructure, and it's really big work. And our main goal in this work with National Cycling Strategy was to involve other cycling organizations around all Ukraine to this process, to get feedback, to communicate about this topic, and to give some recommendations maybe for improving this this concept. But now I hope that this concept will be maybe in another way implemented very soon.
You mentioned the other cycling organizations, and you mentioned, of course, U-Cycle, where you work for. What's the special thing about U-Cycle? What's your special perspective?
Our special perspective, we are maybe the biggest cycling organization in Ukraine, and we was founded maybe 15 years ago as Kyiv Cycling Association, and now we are the biggest one in Ukraine. So one part of our work is to build the strong community between other organizations.
So how would you describe the Ukrainian cycling community? What's its, does it have a certain character, or what comes to mind?
I can tell you that maybe months, 2 months before full-scale invasion, we did, and it was as a part of my work, we did the big 3 days workshop for participants, for organization from different region of Ukraine. And it was, as I remember, 15 different regions. And we spent this time together. We are working on this national cycling concept and with action plan for this concept. And for me, very impressive was the moment when the last day we are sitting like around each and just speaking about our impressions about this workshop and about our work. And it was so warm because there are all cities was in different conditions about political impact in building cycling infrastructure, and you know, about lack of money for implemented or different impact. But all we have one goal is to do our cities really comfortable, safe, and better.
In the beginning, Gerolf asked you about your motivation, what is driving you. Maybe in the end, what is your hope for the next months and years when it comes to Ukraine and cycling?
The general, when we are talking now about renovation and about better infrastructure and cycling cities, we need don't forget about this word renovation. Why renovation? Because we worked on this aim before full-scale envision. And now we don't need to forget about reason of this destroying. And the reason is Russia is terrorist state, and we all need to stop it now. I know that victory of Ukraine will be the victory of all Europe. And so, firstly, what I want to victory. And then I want to build better cities.
That's a pretty good end to this talk. Thank you very much, Victoria, for coming here and telling about the situation in Ukraine and not only the cycling situation in Ukraine.
Thank you so much. It was really impressive to hear from you.
I still have one question left.
Okay.
Just a small one, but you mentioned bikes for Ukraine and you mentioned getting bikes from many, many countries. And I asked myself, are you still in need of bikes? Do you need bikes right now?
Yes, now we have 2,000 requests from people around all Ukraine. And, you know, it's not all requests for all Ukraine because this application form we not distribute very wide because we need to close previous requests before taking new. Because, yes, now we need more bikes for volunteers and activists.
And if some of our listeners are right now thinking, hey, I could spare a bike or two. What's a good way, what's a practical way to get the bikes from our listeners to you?
Logistic from Europe to Ukraine is difficult because it's the best way to collect many bikes in one point and to get track to Ukraine, to Lviv or to Kyiv. And then we can deliver this bike to volunteers. So there are two ways. If organization or if people want to organize the big collection in their city and their region, it will be very helpful to do this with logistic. Or if this one person or one family who want to donate one bike, the practical way is to join to organizations that collected these bikes in their region right now and deliver this bike to this big track. And how you can know where is the delivery now from communication with us, for example, from website. Or if some people want to donate money, it's the good way and how we spend this money. Some bikes need to renovation, some instruments and mechanism, and we pay for logistic around Ukraine, and it's will be very helpful for us.
Thank you for being on Antritt.
Thank you very much.
Thank you.
So, Christian, ist eine Weile her, dass wir dieses Gespräch mit Victoria aufgezeichnet haben. Was ist dir im Kopf? Was sagst du so nach ein paar Wochen?
Es klingt immer noch so ein bisschen nach bei mir. Wir haben es ja interessanterweise ziemlich genau hier in diesem Studio aufgezeichnet. Also sie war hier zu Gast, ist bei uns vorbeigekommen. Und ich fand, das war auf so einer persönlichen und politischen Ebene eines der doch eindrücklichsten Gespräche, die wir vielleicht jemals geführt haben, finde ich. Also für mich persönlich hier im Antritt.
Ja.
Also, weil nochmal so deutlich geworden ist, wie direkt sie auch betroffen ist von diesem russischen Angriff und die Ukrainerinnen und Ukrainer beispielsweise eben ganz konkret auch auf Fahrräder angewiesen sind. Also das war mir vorher in der Dramatik oder in der Konsequenz und in der Logik auch nicht klar. Na klar, da fährt natürlich keine Straßenbahn mehr oder kein Bus oder so, wenn da Krieg ist. Also ist ja, wie soll das auch gehen? Ne? Also, ja.
Ja, und es ist auch beeindruckend, ne, wenn da jemand kommt und wir haben vorher so ein bisschen gesprochen, also hier Kaffee gemacht in der Küche und dann natürlich so ein paar Worte ausgetauscht und dann sagt jemand, ja, ich bin gestern mit dem Zug angekommen, bin so und so viel umgestiegen und jetzt bin ich 2 Nächte hier und dann fahre ich wieder mit dem Zug zurück und du weißt, es ist halt jemand, die kommt da eben aus dem Land, in dem Krieg ist. Das hat dann schon nochmal eine ganz andere Wirkung. Ich bin froh, dass wir das Gespräch führen konnten Und ich habe noch ein bisschen nachgehakt, da es ja auch darum ging, die Menschen dort mit Fahrradspenden zu unterstützen. Zunächst mal muss man sagen, unter diesem Titel Bikes for Ukraine gibt es verschiedene Aktivitäten. Wenn man das zum Beispiel in der Suchmaschine eurer Wahl eingibt, dann wird man wahrscheinlich als erstes auf bikesforukraine.org treffen. Das ist eine Initiative, da ist der Michael Colville Anderson aus Kopenhagen mit involviert. Das ist nicht die Initiative Bikes for Ukraine, die Victoria meinte. Über diese andere Initiative kann ich gar nichts sagen und kann man sich auch unterstützen, aber wer jetzt konkret Bikes for Ukraine, was Victoria meinte, unterstützen möchte. Sie hat ja gesagt, dass es gut ist, sich in Deutschland an Punkte zu wenden, wo Fahrräder gesammelt werden.
Und nicht jedes Fahrrad einzeln irgendwie rüber zu transportieren.
Ja. Ja, klar. Es sei denn, man möchte Geld spenden. Das kann man natürlich sowieso machen. Ansonsten gibt es die NGO Changing Cities in Berlin. Wir haben mit Ragnhild Sørensen auch schon mal gesprochen in diesem Podcast. Und ich habe jetzt nochmal mit ihr telefoniert, denn sie kooperieren mit U-Cycle. Das bedeutet, sie sammeln regelmäßig Fahrräder und transportieren die dann gesammelt in die Ukraine. Im Moment ist es so, dass sie gerade nicht sammeln. Das heißt, man soll jetzt nicht einfach ein Fahrrad nach Berlin schicken, aber es gibt wieder einen neuen Zyklus. Also sie machen das regelmäßig. Deswegen ist es am besten, man kontaktiert die und lässt sich zum Beispiel auf einen E-Mail-Verteiler eintragen. Ihr findet das, wenn ihr auf changingcities.org geht und dort nach Ukraine sucht. Es gibt dort auch einen Anmeldelink für Fahrradreparatur und Geldspenden. Schaut dort einfach nach, wenn ihr Fahrräder habt, die ihr entbehren könnt.
Also wer unterstützen will, kann sich zum Beispiel an Changing Cities in Berlin wenden.
Genau, ihr könnt euch dort auf den Verteiler eintragen lassen und dann zu einem Zeitpunkt, der euch mitgeteilt wird, Fahrräder dort hingeben und dann genau die Arbeit von U-Cycle und von Bikes for Ukraine, die Victoria beschrieben hat, in der Ukraine unterstützen.
Dann kommen wir jetzt zu einem ganz anderen Thema, was allerdings für die Fahrradwelt aus unserer Sicht auch sehr, sehr wichtig ist, denn es gibt eine neue Komponentengruppe von Shimano, dem ja größten, fast schon Monopolisten auf diesem Feld. Und warum das so wichtig ist, wieso, weshalb, warum, das besprechen wir mit Jens Klötzer vom Tourmagazin.
Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
Wenn es um Gangschaltungen am Fahrrad geht, dann denken viele Menschen an Shimano. Wir haben in diesem Podcast schon mit Andries Gastra gesprochen, der daran beteiligt gewesen ist, Shimano nach Europa zu bringen. Das japanische Unternehmen gibt es inzwischen seit über 100 Jahren.
Das Gespräch kann man natürlich auch nochmal nachhören. Es war im Jahr 2021, wo wir mit ihm gesprochen haben. Im Sommer 22 und im März 23 hat Shimano nun neue Komponenten vorgestellt, die entgegen der bestehenden Gruppenhierarchie unter den Namen Qs zusammengefasst werden. Weil es dabei aber nicht einfach um noch ein paar Fahrradkomponenten geht, müssen wir hier an dieser Stelle drüber sprechen. Und zwar mit unserem Technikfreund Jens Klötzer. Diesmal nicht auf der Buchmesse, sondern fast schon wie gewohnt, dankenswerterweise hier im Studio. Hallo Jens, schönen guten Tag.
Hallo und schönen guten Tag.
Fangen wir doch mal ganz vorne an. Qs. Als ich das erste Mal von Gerolf gehört habe, habe ich mich sofort gefragt, was ist das überhaupt?
Was ist das überhaupt? Das ist gar nicht so einfach zu erklären. Das ist nicht einfach nur eine Schaltgruppe, sondern im Grunde ist das ein ganzer Bauchladen an verschiedenen Antriebs- und Schaltungskomponenten über verschiedenste Qualitätsstufen.
Und dann fangen wir mal, wie immer, wenn wir uns noch nicht damit auskennen oder nicht durchblicken, fangen wir mal einfach mit dem Wort an, mit der Sprache. Wofür steht dieses Qs? Also ich habe das mal in Übersetzer reingeworfen und bei Qs steht dann Hinweise, aber das wird ja nicht damit gemeint sein, oder?
Nee, also kommuniziert von Shimano ist eine Abkürzung und das heißt Create Unique Experiences, also schaffe beispiellose Erlebnisse, wie auch immer das man übersetzen mag, ist halt ein Marketing-Claim. Aber die Abkürzung ist, glaube ich, recht eingängig, kann man sich ganz gut merken.
Jetzt spricht man ja am Fahrrad von Schaltgruppen oft. Was ist denn überhaupt eine Schaltgruppe, um vielleicht das auch nochmal hier zu klären?
Also das ist im Grunde der Antrieb und die Schaltung. Also die Kette, Kettenblätter, Ritzel, das Ganze, was das Hinterrad dann eintreibt, mit der Kurbel noch zusammen. Und all die Sachen, die die Gänge eben wechseln. Schalthebel, Schaltwerk und der Umwerfer, wenn einer da ist. Oft gehören auch noch Bremsen dazu. Das ist hier jetzt nicht der Fall. Da geht es nun um die Antriebs- und Schaltungsgeschichten. Ja, das ist die Gruppe in dem Sinne.
Das ist also mehr, als man vielleicht im ersten Moment, wenn man so drauf guckt, denkt, ah, das Ding hinten dran am Fahrrad an den Ritzeln.
Genau, da orientieren sich dann die meisten dran, lesen da, was hat das für ein Schaltwerk dran, aber es gehören sehr, sehr viel mehr Teile dazu.
Und jetzt hast du vorhin schon gesagt, dieses Cues, das ist nicht einfach nur eine Schaltgruppe und wir haben es auch in der Anmoderation so angesprochen, sondern das ist ein ganzer Bauchladen. Jetzt würde ich gern von dir wissen, was unterscheidet eine Schaltgruppe von einem Bauchladen? An diesem Beispiel.
Also bei einer Schaltgruppe kann ich die oft ganz konkret einer Qualitätsstufe zuordnen. Die sind, da gibt es so eine Hierarchie, ne? Es gibt ein ganz teures Top-Produkt und darunter staffelt sich das ab mit technischen Kompromissen, wird es dann immer günstiger, oft auch immer schwerer. Und bei Cues ist jetzt die Besonderheit, dass da zwar auf einem relativ niedrigen Level, aber mehrere Levels werden zusammengefasst zu einem Konglomerat und
so eine Obergruppe vielleicht, ja, genau. Oder das Biotop.
Ja, könnte man auch sagen. Und die Besonderheit darin, dass sie ist, dass Dinge untereinander austauschbar sind. Das war normalerweise bei Schaltgruppen nicht der Fall. Oft sind die nicht untereinander kompatibel. Und bei Cues ist eben das Besondere und das Neue, dass sie über verschiedene Qualitätsstufen hinweg austauschbar sind.
Also so ein bisschen auch Baukasten.
Genau, das ist ein guter Verweis. Damit lässt sich es gut vergleichen.
Also ein Bauchladen-Baukasten.
Ein Bauchladen-Baukasten.
Da sind wir ja schon mal ein Stück weiter. Dieser Bauchladen-Baukasten namens Cues, für welche Fahrertypen ist der denn gedacht?
Also bisher, die Teile, die man bis jetzt so gesehen hat, sind das vor allen Dingen preiswerte Mountainbikes und E-Bikes, Trekkingräder, ja, so im Wesentlichen Flatbar-Bikes. Das ist so die Zielgruppe für diese Sachen.
Und jetzt haben wir hier ganz genau hingehört und du hast gesagt, bisher. Was steckt denn hinter diesem Wort?
Ja, es gibt schon Gerüchte oder es ist auch zu vermuten, dass Shimano diese Politik ausweitet, nämlich auch auf Rennräder, weil sie wahrscheinlich das Problem haben, oder ob es ein Problem ist, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall ein Nachteil, in den unteren Preisklassen so viele verschiedene Gruppen zu haben. Und dass das bei den Mountainbikes jetzt gemacht wird, könnte sein, dass das dann auch übergreift auf Gravelbikes und Rennräder. Dass man sozusagen günstige Schaltgruppen einstellt, wo es 3 oder 4 verschiedene gab und die eben zusammenfasst in dieses Biotop dann mit eingliedert.
Warum ist es denn ein Nachteil?
Also es ist ein Nachteil bei der Orientierung für die Käufer auf jeden Fall, weil die jetzt, wenn man Laie ist, das nicht sofort zuordnen können. Was ist das jetzt für eine Qualitätsstufe? Wie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis, wenn ich mir das kaufen will? Es ist ein Riesennachteil für Händler, weil sie sich wahnsinnig viele verschiedene Sachen auf Lager legen müssen. Wenn jemand kommt und sein Rad reparieren haben möchte, da gibt es eben 4 oder 5 verschiedene Shimano-Ketten und 80% betreffen aber dieses günstige Preislevel. Und da wäre es für Händler sicher super, wenn sie sich dann nur noch einen Kettentyp aufs Lager legen müssen und da eben einen großen Anteil Räder damit reparieren könnten.
Das heißt, es ist auch ein bisschen Markenbildung, könnte man sagen. Also
ja, das sicher. Und was auch noch ein großer Vorteil ist, ist der für die Hersteller, weil die sich dann nämlich in diesem Baukasten viel freier bewegen können und viel besser ihre Räder zusammenstellen können, anhand der Bedürfnisse der Kunden, die sie haben, dem Preispunkt, den sie haben, können sie diese Teile da eben gezielt auswählen und müssen sich nicht auf eine Gruppe beschränken.
Also wenn ich dich richtig verstanden habe, ist das zum Beispiel bei den Ketten so, dass es da vielleicht nur noch eine Kette gibt oder vielleicht irgendwie 2 Qualitätsstufen oder so, aber es gibt nur noch ein Kettenmaß, eine Kettenbreite. Es gibt ja aber trotzdem auch Unterschiede zwischen diesen einzelnen Cues-Komponenten. Welche sind denn das? Worin unterscheiden die sich jeweils?
Also die wichtigste Unterscheidung ist erstmal in der Anzahl der Gänge. Es gibt 9-fach-Komponenten, 10-fach-Komponenten, 11-fach-Komponenten.
Da müssen wir an der Stelle ganz kurz erklären, was meinen wir, wenn wir 9-fach sagen?
9 Ritzel am Hinterrad. Da ist halt die Besonderheit, dass es bisher so war, für jede Ritzelanzahl gab es einen Kettentyp. Es gibt 9-fach-Ketten, 10-fach-Ketten, 11-fach-Ketten. Und das ist bei Cues eben nicht mehr der Fall. Für alle diese 3 Qualitätsstufen habe ich ein und dieselbe Kette.
Da sind wir wieder beim Baukasten.
Richtig, genau. Und ansonsten unterscheiden sich die Teile in ihrer qualitativen Fertigung. Und die Kurbeln und die Kettenblätter, das ist auch alles ein Maß. Ich kann diese Kurbeln untereinander tauschen, aber diese Qualitätslevel, die reichen vom ganz, ganz billigen 80er-Jahre-Style-Vierkant-Tretlager bis zu einer halbwegs modernen Holotech-Kurbel mit hohlgeschmiedeten Kurbelarmen. Das ist ein sehr breites Spektrum. Und die lassen sich eben untereinander austauschen. Und das ist der Witz an dieser Sache.
Dann steigen wir doch noch ein bisschen tiefer ein. Also im Zusammenhang mit Cues wird ja auch gerne mal von Link Glide gesprochen. Was ist denn darunter zu verstehen?
Das ist eine Technologie oder eine Anpassung, die dazu führen soll, dass die Sachen sehr, sehr viel langsamer verschleißen. Was sie gemacht haben, sie haben die Ritzel deutlich breiter gebaut, als sie bisher waren. Und dann ist die Kontaktfläche zwischen Kettenrolle und Ritzel ist einfach viel, viel größer. Dadurch verschleißt sie weniger. Ob das so stimmt, weiß man noch nicht. Da muss man erstmal abwarten, ob das so passiert. Aber das wäre natürlich für den Kunden ein Riesenvorteil und vor allen Dingen in dieser Preisklasse, weil sich Leute, die solche Räder fahren, als Alltagsräder fahren, oft nicht intensiv um ihre Räder kümmern. Das wäre ein Riesenkaufargument.
Ja, kennt man ja auch, weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber so von Leuten, die sich nicht so um ihr Fahrrad kümmern, die fahren dann quasi den Antrieb tot, fahren alles runter und sagen dann, um Himmels Willen, ich muss hier jetzt so und so viel Euro in mein Fahrrad stecken und eigentlich sollte es doch nur funktionieren. Kann es sein, dass man damit auch gleichzeitig E-Bikes im Blick hat, die ja mit höheren Kettenlasten, wenn das der richtige Begriff ist, arbeiten?
Absolut, absolut. Da ist es im Moment zumindest ein Riesenthema, dass die wahnsinnig schnell verschleißen, wenn sie schlecht gepflegt sind. Und es werden ja normale Fahrradteile benutzt. Da kommt halt sehr viel mehr Leistung dazu, als es normalerweise der Fall ist. Und das ist sicher ein Grund, sowas mitzuentwickeln, ja.
Was ich ganz spannend finde, ist dieser Baukastenaspekt, den wir jetzt schon ganz gut rausgearbeitet haben. Wie sieht's denn aus? Ist dieser Baukasten auch kompatibel mit, ich sag mal, bisherigen Schaltgruppen, mit anderen Schaltgruppen vielleicht sogar?
Leider überhaupt nicht. Und das ist halt auch was ich dann schon kritisch sehe. Auf den ersten Blick ist es eine Erleichterung und irgendwie wird's übersichtlicher für den Kunden. Aber auf der anderen Seite, für den Nutzer, der jetzt sagt, ich brauche jetzt eine Neunfachkette, der wird dann halt gefragt, naja, ist es eine Neunfachkette oder ist es eine Neunfach-Qs-Kette?
Also ein geschlossenes System.
Ja, genau. Und da ist ein Hasenfuß bei der Geschichte. Und auch bei der Übersichtlichkeit habe ich Zweifel, ob das so gut ankommt. Ich meine, früher hatte man viele verschiedene Begriffe, Acera, Alivio, Altus, Deore und musste sich irgendwie informieren und sich auskennen. Aber ich konnte es klar zuordnen. Jetzt habe ich ein Rad, da steht Qs drauf, aber es ist nicht auf ersten Blick ersichtlich, welche Qualität das hat. Man muss sehr genau hingucken, um das beurteilen zu können.
Also können wir schon mal notieren, es ist ein Baukasten-Bauchladen mit Hasenfuß. Und du hast es eben schon so ein bisschen angedeutet über Bande. Mit der Vorstellung von Qs werden die Gruppennamen Alivio, Altus und Acera so langsam eingestampft. Und es wird wohl auch so sein, wenn die Gerüchte, von denen du berichtet hast, stimmen, dass auch so eine Rennradgruppe wie zum Beispiel Tiagra und Sora und die dritte, die fällt mir gerade nicht ein. Nee, das ist was anderes. Das ist nicht Rennrad, aber egal, dass die wohl auch folgen werden. Was bedeutet das?
Das ist schwer zu sagen. Also da muss man auch mal abwarten, was an Rennradkomponenten kommt. Wenn das so ist, dass sie jetzt bloß Rennradschalthebel machen, dann wäre das ein Riesennachteil, weil die Komponenten, die es bisher dazu gibt, die sind nur bedingt rennradtauglich. Also es sind halt Kurbeln, die Mountainbike-typisch sehr, sehr weit auseinanderstehen, weil sie den dicken Reifen gerecht werden müssen, weil Mountainbikes schon breitere Tretlager haben und so. Wenn sie diese Kurbeln, das würde es von den Übersetzungen her, würde es das hergeben, zumindest für Gravelbikes theoretisch. Aber wenn sie diese Kurbeln jetzt an Rennräder bauen wollen, dann wäre das ein Rückschritt für die Ergonomie des Rennrades zumindest. Kann aber sein, dass sie extra Rennradkurbeln bauen. Das wäre dann aber wieder kompliziert, weil dann gibt es Qs Rennradkurbeln und es gibt Qs Mountainbike-Kurbeln und Qs Trekkingbike-Kurbeln. Das kann ich so jetzt noch nicht beurteilen.
Ja, das wäre jetzt das für das Rennrad. Meine Frage war vielleicht auch ein bisschen komisch gestellt. Also ich meinte auch diese Einstellung eben halt dieser günstigen Mountainbike-Gruppen. Heißt das, da wird jetzt unten einfach quasi abgesägt und das ganze alte Zeug kommt quasi in den Schredder. Also nicht das Produkt, aber die ganzen, die Produktnamen, die alles, was damit dran hängt.
So sieht es aus, ja. Shimano hat sich immerhin, oder haben sie zugesichert, noch 7 Jahre lang Ersatzteile dafür herzustellen. Das ist jetzt bei so preiswerten Gruppen verschmerzbar. Also hochwertige Räder fahren ja doch oft irgendwie 20, 30 Jahre draußen rum. Da fände ich es schwierig. Bei diesen günstigen, ich denke, das betrifft dann öfter so Baumarkträder und eben die Einsteigerräder der großen Hersteller. Da kann man so eine Ersatzteilpolitik verschmerzen und dann wird es dann über die Jahre irgendwann tatsächlich einfacher, weil für alle diese Räder kann ich mir dieselbe Kette kaufen. Das ist dann sicher für den Kunden leichter.
Wenn man sich den Markt so anschaut, so klingt das ja, wenn wir so drüber reden, schon ziemlich ja konsequent oder sagen wir mal fast schon ja markenbildungsmäßig, das haben wir ja schon so ein bisschen rausgearbeitet, stellt sich für mich natürlich die Frage, warum macht Shimano das? Weil das andere auch schon gemacht haben oder ist das wirklich so ein First-Mover-Ding?
Nein, also ich vermute hauptsächlich Kostengründe und logistische Gründe. Das macht es so viel einfacher, die Welt mit Teilen zu versorgen und Teile vorzuhalten, um die Fahrräder dieser Welt zu reparieren. Das war einfach wahnsinnig teuer. Diese Logistik, den ganzen vielen verschiedenen nicht kompatiblen Sachen, die man in diese ganze Welt verbreiten musste, das ist, denke ich, der Hauptgrund und auch ein gewisser Druck der Hersteller, die eben auch dieses komplexe System nicht haben wollen, weil die Margen bei diesen Rädern sehr gering sind und wahrscheinlich diese ganzen Verwaltungsaufwand auffressen.
Das klingt ja so, jetzt mal rein vermutend, dass das ein Riesenprojekt sein muss für Shimano in den letzten Jahren.
Das glaube ich, ja. Also vor allen Dingen auch das durchzusetzen. Die Entwicklung selber ist, glaube ich, nicht so viel. Die Technik war da. Das ist ja auch relativ günstiges Material, wo jetzt die technologische Entwicklung schon längst geschehen ist. Von diesen breiteren Ritzeln mal abgesehen. Aber das ist kein großer konstruktiver Aufwand. Aber die Politik ist sicher aufwendig gewesen, das mit den Fahrradherstellern abzustimmen und dafür zu werben, dass das eine gute Idee ist. War sicher nicht sehr leicht.
Also in so einer Konzernstruktur, ne? Also jetzt nur von außen, wenn ich mir das vorstelle, da werden vier Linien oder noch mehr eingestampft und eine wird draus, stelle ich mir wahnsinnig schwierig vor. Fabriken, genau, Marketing, alles, was da ja so dranhängt.
Ja.
Der sehr geschätzte Fahrradtechnik-Podcast Geek Warning, der fragt zum Beispiel auch in seiner Episode vom 3. März: Shimano's biggest product release ever? Mit einem Fragezeichen. Übertreiben die? Oder wie groß ist das?
Ja, also das kommt sicher darauf an, worauf man das bezieht. Biggest Product Release, ja, wenn es die Anzahl der Komponenten angeht, weil es sind, weiß ich nicht, vier verschiedene Kurbeln, drei Schaltwerke, zwei, drei verschiedene Schalthebel, 9-, 10- und 11-fach Ritzelpakete. An der Anzahl der Komponenten gemessen ist es bestimmt so, was jetzt den Marketingaufwand angeht. Definitiv nicht. Es wird nicht sehr viel geworben für diese Gruppe. Ich glaube auch, weil es den Endverbraucher eigentlich relativ wenig interessiert. Der bekommt diese Gruppe eher über das Komplettrad, als dass er sich solche Sachen einzeln kauft. Und vom Entwicklungsaufwand sicher auch nicht.
Ja, und ohne dass wir da jetzt konkrete Zahlen von dir wollen, aber ne, man hört immer so, wird immer so gesagt, naja, hier so Dura Ace, das ist das Topzeug, das fährt in den großen Rundfahrten und bei den großen Rennen, aber eigentlich macht Shimano damit eher miese. Und das, womit die wirklich Geld verdienen, sind halt genau die Gruppen am unteren Ende des Spektrums. Also vom Umsatz her ist das schon ein sehr dicker Fisch da, oder?
Absolut und sicher auch vom Gewinn. Also ich kenne keine Zahlen, aber ich bin überzeugt, dass eine überwiegende Mehrheit der Fahrräder dieser Welt in diese Kategorie fällt.
So 70-80%, kann man das so Pi mal Daumen schätzen?
Ich schätze sogar 80-90%. Also das ist ja, wir sind ja auch in Westeuropa auch ein anderer Markt, als es zum Beispiel irgendwie in Osteuropa, in Asien oder in Afrika ist. Da werden dann fast nur solche Räder verkauft. Und die typischen Alltagsräder, wo große Massen über die Tresen gehen, das ist genau die Zielgruppe für diese Komponenten.
Du hast es schon ab und zu durchscheinen sehen, aber ich hätte es gern von dir noch mal ein bisschen spitzer auf den Punkt. Nenn uns doch mal drei Vorteile oder drei Sachen daran, die du gut findest und drei Sachen, die du nicht so gut findest, aus deiner Sicht.
Also ich finde es gut, dass sie sich um dieses Kompatibilitätsproblem zumindest ansatzweise gekümmert haben. Das schien in der Vergangenheit immer so, als würden sie das komplett ignorieren oder sogar zur Politik machen und es den Leuten absichtlich schwierig machen, damit sie komplette Gruppen kaufen, nicht untereinander mischen können. Das finde ich einen guten Punkt. Dazu zählt natürlich, dass ich vielleicht irgendwann mal einfach in den Laden gehen und sagen, ich brauche eine Shimano-Kette. Und dann da keine großen Probleme habe. Was ich tatsächlich nicht so gut finde, ist, dass sie das, also diese Insellösung konstruiert haben. Bisher war es ja auch immer so, dass man, es gibt ja auch heute noch neue 9-fach und 10-fach Teile von Shimano, das sind ja eben diese günstigen Gruppen gewesen. Und damit konnte ich immer mein altes Rad nochmal komplettieren. Also die alte 9-fach XTR, die hat dann ein Alivio-Schaltwerk vertragen, wenn das halt nicht mehr funktioniert hat. Oder ich konnte diese Ketten fahren und diese Kassetten. Das funktioniert dann nicht mehr. Und das könnte dazu führen, dass ältere Räder dann irgendwann rumstehen, weil es keine Ersatzteile mehr dafür gibt. Ist vielleicht noch ein bisschen in die Zukunft, in die Glaskugel geblickt, aber könnte sein.
Gut, das waren jetzt nicht drei Sachen, aber vielleicht helfe ich dir. Ich sag mal was ich gut finde. Zum Beispiel, das lässt sich ja jetzt absehen, ne? Das wird auch irgendwie für diese Rennlenkerwelt kommen. Und das gab es früher mal, dass das kompatibel war. Also ich konnte einen Mountainbike-Antrieb mit Rennradschaltern fahren und dann ging das irgendwann nicht mehr. Und das würde ja jetzt wieder bedeuten, dass man diese ganzen Mischformen, ja, Allroad, Gravel, hast du nicht gesehen, dass man da lustig hin und her tauschen kann. Das finde ich zum Beispiel gut. Das begrüße ich, dass das dann wieder da ist.
Ja, auf der einen Seite schon. Auf der anderen Seite muss man sich die, wie gesagt, die Komponenten, die da kommen, erstmal wirklich angucken. Also ich sehe schon, wenn ich also so Elffachritzel sehe, wo dann irgendwie die Ritzel auch noch doppelt so dick sind und die Ritzel irgendwie über 48, 50 Zähne groß, das Zeug wird wahnsinnig schwer. Und auch die günstigen Kurbeln, die nicht hohlgeschmiedet sind. Also Shimano kann hohlgeschmiedete Kurbeln seit, ich weiß nicht, 1993 oder sowas. Sie stellen immer noch welche her, die nicht hohl sind, obwohl das also das sind halt Centbeträge, die sie damit einsparen. Aber
du wirkst leicht genervt.
Also ja, das ist so ein absichtliches Downgrade für mich. Da bin ich tatsächlich ein bisschen genervt davon, ja. Und wenn halt so, wenn einem dann sowas als Rennrad vorgesetzt wird, also wenn es dann Gravelbikes gibt, die, weiß ich nicht, 999 Euro kosten, haben eine Q-Skrube dran, sehen rattenscharf aus, weil sie ein Einfachkettenblatt haben und sehen aus wie ein großes, wiegen aber 13 Kilo, dann ist es Blenderei.
Ja, kann ich nachvollziehen. Ich habe trotzdem noch was Positives, damit wir das voll machen. Die drei, wir können ja auch drei negative Sachen finden.
Zwei haben wir ja schon, glaube ich, ja.
Genau, Übersetzung. Also Kettenblattkombinationen, die ich gesehen habe, finde ich näher am Bedarf.
Die sind absolut zielgruppengerecht, das muss man sagen. Also sehr kleine Übersetzungen, wo man auch wirklich steile Berge hochkommt. Die großen fehlen komplett. Also die Gruppe richtet sich überhaupt nicht an Sportler. Und klar, das haben sie drauf inzwischen. Da wissen sie schon, wen sie ansprechen müssen. Ja.
Das wäre jetzt ein leichter Punkt für die Kritik. Sportler und Sportlerinnen sind vernachlässigt.
Naja, es soll ja auch Sportler geben, die mit relativ kleinen Kettenblättern ordentlich, Frequenz und so. Und hast du nicht gesehen?
Ich habe auch noch was Positives. Ah. Also man kann halt sicher sein, dass das eine super funktionierende Gruppe wird. Man weiß, dass bei Shimano auch das allerbilligste Zeug einfach hervorragend funktioniert. Und das tut, was es soll. Und wenn es jetzt auch noch länger hält, die Sachen hielten schon lange bislang, dann ist es sicher ein Fortschritt, gerade für Leute, die sich nicht da reinfuchsen wollen, nicht selber schrauben wollen, sondern einfach nur mit dem Ding von A nach B kommen wollen.
Das Ding soll funktionieren.
Ja. Ja, das wird ewig halten.
Stichwort Schaltgruppen war natürlich schon häufiger auch im Antritt ein Thema. Und da gibt es ja noch mindestens zwei große Campagnolo SRAM, die aber ja in einem etwas anderen Markt unterwegs sind. Wären die trotzdem jetzt nachziehen müssen?
Ich glaube, dass sie die schiere Größe nicht haben, um mit diesen Preisen mithalten zu können und deswegen in diesem Markt gar keinen Stand finden. Das werden sie gar nicht versuchen, da irgendwie gegen anzukommen. Auch über die ganze Infrastruktur, die Vertriebswege, die Shimano hat und sowas. Dagegen etwas aufbauen zu wollen, ist eine beinahe unmögliche Aufgabe und die sind besser dran, wenn sie sich auf den High-End-Markt beschränken. Da gibt es mehr zu holen für die.
Das heißt, würdest du auch so weit gehen, das haben wir, glaube ich, auch hier und da schon mal so ein bisschen skizziert, dass es ein Quasi-Monopol ist von Shimano?
Das ist ein Quasi-Monopol, ja. Also ja, in der Preisklasse war es schon immer und wird es damit noch mehr. Ja.
Und dann habe ich noch eine These. So für diese Shimano-Produktwelt, wir haben ja schon öfter drüber hier gesprochen, diese Sache mit diesem Drahtzug und so, der dann hinten Schaltwerk bewegt, das ist nicht mehr an allen Rädern so die erste Wahl. Es gibt immer weniger mechanische Schaltgruppen für den Sportbereich. Würde es so sein, Qs mechanisch, Klammer auf, da gibt es auch schon elektronische Schaltwerke und alles, was aber nicht Qs ist, ist dann mit Strom geschaltet?
Ja, das wird beim Rennrad wird es passieren, da bin ich mir relativ sicher, dass das so kommt. Beim Mountainbike bin ich noch nicht so sicher, da sind die Leute nicht ganz so affin und nehmen es nicht ganz so gut an. Die
Konservativen.
da ist ja Shimano.
Kleiner Scherz.
Shimano ist da konservativ.
Ja, oder so.
Dauert vielleicht noch ein bisschen, aber das würde die Sache auch wieder übersichtlicher machen. Für Shimano wäre das willkommen, wenn das so vom Markt angenommen würde, ja.
Komponenten, die lange halten, relativ einfach miteinander austauschbar sind, aber auch schwer und nicht mit Komponenten außerhalb ihres Inselbiotops kompatibel, die hat Shimano vorgestellt und führt sie langsam ein unter den Namen Shimano Qs. Wem das so kompliziert ist, kann sich auch einfach merken, es ist ein Bauchkasten, Bauchladen mit Hasenfuß. You heard it here first. Vielen Dank, Jens, dass du uns das erklärt hast.
Danke, dass ich es durfte.
Ich finde es immer schön, wenn Jens, ne, der sich ja auch in seiner Ausdrucksweise auch bemüht darum, Dinge neutral und objektiv darzustellen, ja, und die einfach technisch zu beschreiben.
Wenn ist man auch den, seine Stärke, finde ich, aber ja.
Absolut, ja, ja. Ne? Ja. So, also ja. Das macht er, aber wenn er trotzdem an manchen Stellen merkt, dass es ihn irgendwie nervt, also zum Beispiel,
dass
Shimano noch massive Kurbelarme, also nicht hohlgeschmiedete Kurbeln und sagt so, ey, das könnten die machen das nur aus Gründen, um das da irgendwie ihre Produkte abzustufen, ja, das ist nur.
Ist ein Erkenntnisgewinn beim Hören, auf jeden Fall, finde ich auch.
Ja, genau, und naja, ist eigentlich nur so ein persönliches Ding. Ich freue mich immer, wenn ich sowas mitbekomme. Bei Jens oder auch bei anderen Menschen. Genau, Shimano Qs. Hast du vorher schon mal davon gehört?
Ehrlicherweise null. Also bis wir angefangen haben, uns für diese Ausgabe mit dem Thema zu beschäftigen, hatte ich das vorher wirklich gar nicht mitbekommen. Deswegen finde ich es auch gut, dass ihr es angesprochen habt und mitgebracht habt, das Thema. Denn auch für mich war das wieder so ein kleiner Erkenntnisgewinn.
Ja, und ist krass, ne? Wie dieses, ja, diese sehr, sehr wichtige Komponentenansammlung dann doch so in unserer Fahrrad-Nerd-Welt relativ unterm Radar fliegt. Aber wir haben es natürlich trotzdem gefunden und man findet auch, wenn man danach sucht, einiges zu dem Thema. So, jetzt gibt es noch ein anderes Thema. Am 3.6. ist Weltfahrradtag. Was sagst du dazu, Christian?
Ja, das ist doch sehr gut. Das ist sehr gut. Ich werde diesen Tag auch gebührend feiern. Habe ich mir überlegt. Ja. 3.6. Ich wusste es aber vorher auch nicht. Aber diese Welttage, da bin ich immer so ein bisschen hin und her gerissen, ob ich die gut finde oder nicht. Also zum einen ist es natürlich ganz gut, weil Journalistinnen und Journalisten können mal was in ihren Moderationen sagen, aber es kommt ja auch darüber hinaus ein Mehrwert, weil ja. Aufmerksamkeit auf ein Thema fällt. Also,
ne? Ich hätte jetzt sonst gar nicht gewusst, auf was ich dich hier noch ansprechen soll.
Ach so,
danke für diesen Tag. Ja.
Nee, also manchmal, ich weiß nicht, in anderen Medien kriege ich das ja auch mit, heute ist Welttag des Baumes oder irgendwie sowas. Wird ja gerne mal dann in irgendwelchen Anmoderationen oder so auch genutzt. Muss ich manchmal ein bisschen schmunzeln, weil ich so denke, ja, es sind halt jeden Tag auch ganz, ganz viele Welttage, aber das Fahrrad hat natürlich mindestens einen Tag verdient, wenn nicht sogar noch mehr eigentlich, vielleicht sogar einen Monat oder ein Jahr, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ja.
Genau. Also finde ich auch, ich finde es gut, wenn es da so ein Schlaglicht dem dazu verholfen wird, dem Thema, ne, dass man da irgendwie vielleicht auch an anderen Stellen, wo man nicht so oft hinschaut auf das Thema, dann drauf schaut, aber wie bei anderen Tagen gilt natürlich auch, ne, es ist natürlich auch, in unserem Leben ist natürlich auch nicht nur einmal im Jahr Muttertag, ist ja klar.
Ja, ja.
So, gilt natürlich auch, es ist nicht nur dieser eine Tag im Jahr. Das sind die Sachen, die man pflegen sollte, ne? Mutter, Vater, Tandem, Fahrrad.
So, Fahrrad, ja.
Bienen.
Kinder, ja, es gibt so viel. Klima, Welt, Erde, ja. Aber du hast schon recht, da sind einige dabei.
Sollte man unbedingt machen. Freiwillig ist aber trotzdem zu empfehlen, die nächste Ausgabe dieses Podcasts sich anzuhören. Die gibt es für die zahlenden Menschen auf Steady und Apple Podcasts am 8. Juni und für alle anderen am 15. Juni. Bis dahin sind wir erreichbar unter antritt@detektor.fm mit Lob, Kritik, Anregungen und Ausfahrten. Natürlich auch auf Instagram, auf Facebook, auf Mastodon.
Und überall, wo ihr uns findet. Wir freuen uns auf jeden Fall über Rückmeldungen und es ist für dich an der Zeit, wenn ich mich nicht völlig irre, uns mit einem Song in den Juni zu schicken, denn diese Ausgabe erscheint ja auch Anfang Juni. Dementsprechend bin ich gespannt, was du so mitgebracht hast und worauf sich die Hörerinnen und Hörer denn in diesem Monat freuen können. Und lass mich raten, es ist nicht der neue Song von Blur.
An dieser Stelle, lieber Christian, möchte ich dir ein Angebot machen.
Oh, was ich nicht ablehnen kann, oder?
Ja. Ja, ich werde es garnieren. Ich würde gern mit ihr tauschen. Ich würde gern meinen Songslot in dieser Ausgabe gegen einen Songslot, gegen deinen Songslot in der nächsten Ausgabe tauschen.
Okay, und das heißt, du hast deine Hausaufgaben nicht gemacht.
Ich habe meine Hausaufgaben gemacht, aber aus Gründen passt das jetzt nicht.
Ist okay.
Und möchte ich das jetzt nicht, ich möchte diesen Song jetzt nicht spielen. Und ich garniere mein Angebot mit einem Bienenstich.
Oh, wegen Bienen.
Unter anderem
ja.
Und wegen dir, weil ich weiß, dass ich dich mit Kuchen kriege.
Ja,
kriege ich dich mit Kuchen?
Ja, du kriegst mich mit Kuchen. Ja.
Gut.
Pass auf, ich habe einen neuen Song und zwar kommt der von Blur.
Wir sind im Geschäft. Ach so.
Ja. Die haben nämlich ein neues Album angekündigt. Am 21. Juli kommt's raus. Ich bin sehr gespannt. Es klingt ziemlich, wenn ich das so sagen darf, britpoppig, was vielleicht dir auch gefallen könnte. Also es ist ein bisschen, glaube ich, so ein bisschen so ein Blick zurück oder wie auch immer. Mir gefällt es aber sehr gut, vor allen Dingen der Song, den wir jetzt hören werden und mit dem wir uns in den Juni verabschieden. Er heißt The Narcissist und kommt von Blur und klingt sehr 90er-mäßig.
Aha, ich bin gespannt. Übrigens, beim letzten Mal, ich war überhaupt nicht überrascht, dass es Christian Bollert Musik ist. Ach. Also ja, ich nehme dich ja als mehrdimensionales Wesen wahr. Insofern ist es überhaupt kein Problem. Fand ich gut. Hat mich gut begleitet. Ich bin jetzt gespannt auf The Narcissist.
Das freut mich sehr. Das mehrdimensionale Wesen verabschiedet sich an dieser Stelle und wünscht euch einen schönen Juni.
Genau. Und wer sich wundert, was das hier für ein komisches Hintergrundgeräusch ist, was hier ab und zu in die Aufnahme reingestrahlt hat, wir wissen es auch nicht. Vielleicht finden wir es noch raus. Tschüssi, gute Fahrt. Looked in the mirror. So many people standing there. I walked towards them into the floodlight. I heard no echo. There was distortion everywhere. I felt my ego. I felt Roberto standing there. Found my transcendence. It played in mono, painted blue. You were the Piero. I was the dark room. I'm the shining light. Time with Godspeed.